Kangaroos on three, 1, 2, 3.
Kangaroos!
Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Staffel 2 mittlerweile von Jump, dem Kangaroos Podcast. In neuer Umgebung, falls ihr uns bei YouTube auf dem Kanal der Kangaroos zuschauen solltet, und ansonsten hier die Empfehlung, das einfach mal nachzumachen, falls ihr uns auf einer der anderen Podcast-Plattformen hört. Mein Name ist Kevin Kretzler. Ich gebe euch hier mit emsiger Unterstützung zu meiner Rechten fleißig Informationen rund um die Iserlohn Kangaroos. Genau, Daumen hoch auf jeden Fall. Falls ihr euch da nichts entgehen lassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, folgt dem Podcast überall, wo ihr eure Podcasts hört, und sonst auch auf dem YouTube-Kanal der Kangaroos. Schaut auch ganz gerne bei Social Media vorbei, IKZ Online oder auch eben bei den Iserlohn Kangaroos. Ja, es gibt eine weitere Neuigkeit, abgesehen davon, dass das Studio hier eben neu ist. Wir haben auch einen Sponsor. Die heutige Folge wird nämlich präsentiert von Automobile Pütter. Ja. Bisschen neu, einerseits, man muss schon sagen, der Jump-Veteran eigentlich, neben mir Johannes Joe Konrad, seines Zeichens Co-Kapitän und ja, schon ein paar Mal hier gewesen.
Ja, ich freue mich tierisch tatsächlich wieder hier zu sein. Ich wurde hier wieder freundlich mit einem Kaffee begrüßt. Und ja, das Studio ist neu, die Atmosphäre ist dieselbe, das ist gut so. Ich freue mich.
Ja, du bringst, glaube ich, eine neue Komponente in die Atmosphäre bisher rein als kleiner Quatschkopf, aber da merken wir vielleicht noch gleich ein bisschen was. Aber ganz neu hier auch dabei im Podcast, aber auch bei den Iserlohn Kangaroos, ist Chris Schulz. Hallöchen.
Hi.
Freut mich, dass du da bist. Wir nehmen dich hier heute auf eine kleine Reise durch die Saisonvorbereitung und auch so ein bisschen deine Ankunft hier in Iserlohn. Aber zunächst mal, wollen wir so ein bisschen zurückschauen, ein bisschen was bisher geschah, machen, weil ist ja doch einiges passiert, seit die Saison geendet ist vor einigen Monaten. Ihr hattet eine schöne Sommerpause hoffentlich, musstet euch auch ordentlich den Popo dann aufreißen in der Vorbereitung. Ich war ja ein paar Mal da und es wirkte sehr, sehr schweißtreibend auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe noch nie jemanden Schwimmhäute haben sehen im Training. Das war sehr, sehr wild. Ihr habt doch das erste Auswärtsspiel schon hinter euch gebracht, jetzt am vergangenen Samstag. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ein bisschen zurück. Wie war denn so die Saisonvorbereitung aus eurer Sicht? Fangen wir doch mal mit dir an, Herr Co-Kapitän.
Danke für deine einleitenden Worte.
Sehr gerne.
Ja, tatsächlich, die Vorbereitung, du hattest es eben schon angesprochen, war sehr, sehr schweißtreibend. Der ein oder andere hat vielleicht die Schwimmhörte heute jetzt gerade als rhetorisches Mittel angesehen. Aber nein, es war tatsächlich wahr. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn er zu lange im Pool sitzt, hoffentlich der ein oder andere diesen Sommer. Und genau diese Handoberflächen hatten wir tatsächlich auch, was, glaube ich, sehr viel für Toni, seine Philosophie, die Vorbereitung, aber vor allem auch unsere Arbeitseinstellung spricht. Also dementsprechend, ich denke, Chris kann da gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Das war ja seine erste Vorbereitung hier in Iserlohn. Aber von meiner Seite kann ich sagen, wir haben sehr viel, sehr stark gearbeitet und ich freue mich auf das, was jetzt kommt.
Wie hast du es empfunden, Chris?
Ja, also die Trainingsvorbereitung war schon gut anstrengend, vor allem weil ich fand es für mich persönlich auch ziemlich anstrengend, einfach weil ich aus einer Verletzung kam über den Sommer und ich dann erstmal so wieder richtig angefangen habe reinzukommen, und es ist schon anstrengender auf jeden Fall gewesen als die Vorbereitung, die ich vorher gemacht habe. Aber ich glaube, dass es gut für den Verlauf der Saison ist und es hat ja auch Spaß gemacht mit dem Team. Genau.
Jetzt habt ihr euch gut vorbereitet, intensiv vorbereitet, um dann eben nach Wolmirstedt zu reisen am vergangenen Samstag. Was waren so die Herausforderungen vor dem Spiel? Wie seid ihr damit umgegangen? Und welche neuen Herausforderungen gibt es vielleicht jetzt?
Ja, es gab tatsächlich eine ganz spezielle Herausforderung, und die hat sich auf den großen Positionen abgespielt. Wir sind im Grunde mit zwei wirklichen Big Men in die Partie gestartet, mit Kevin und mit Diante. Und auf Kevin mussten wir, ja, leider Gottes sehr, sehr schnell verzichten. Ich glaube, nach 3 Minuten, wenn ich mich recht erinnere,
ja,
ist der junge Mann umgeknickt und konnte das Spiel leider, und tatsächlich, wenn Kevin sagt, er kann nicht mehr, dann scheint es wirklich ernst zu sein. Das ist eine Kämpfernatur, und Er hat das Spiel leider, wie gesagt, nur 3 Minuten beschreiten können. Das war natürlich im Vorwege nicht absehbar, aber ich glaube trotzdem, durch das Fehlen von Sadiq war das schon eine der Herausforderungen, die wir meistern mussten. Ja, und darüber hinaus gab es dann tatsächlich, ich glaube, bereits im Nachbericht schon gesehen, die ein oder anderen Probleme in der Anreise. Wir wurden nämlich durch eine Vollsperrung der Autobahn etwas aufgehalten und kamen tatsächlich erst 20 Minuten vor Spielbeginn in der Halle an. Das Spiel wurde dann nochmal um 15 Minuten nach hinten verschoben. Aber auch das war natürlich etwas, was uns eventuell etwas aus dem Rhythmus gebracht hat. Aber umso glücklicher war ich, wie ich unsere Mannschaft tatsächlich gerade in den ersten Minuten performen sehen habe. Das war wirklich genau das, was wir sehen wollten. Und ja, ich bin stolz.
Wie hast du das Spiel wahrgenommen, Chris? Wie schwierig ist das, reinzukommen, wenn man diese Vorbereitungszeit einfach überhaupt nicht hat?
Ja, also erstmal hat Joe's ja schon angesprochen. Auf der Big-Man-Position hatten wir leider ein Problem. Sadiq ist schon nicht mitgefahren. Kevin sich direkt verletzt. Und da hatten wir, glaube ich, nur noch Diante und Malik, die halt eigentlich durchspielen mussten. Und Joe, der jetzt die Saison ja auch auf der 4 aushilft. Und das ist halt einfach dann ein Problem. Vor allem erstens von den Fouls angesehen. Ich glaube, am Ende waren dann auch, hast du ausgefoult?
Korrekt.
Und Diante musste 40 Minuten spielen. Da war natürlich ein Problem. Dazu hat uns unser zweiter Point Guard gefehlt. Ruben ist ja auch nicht mitgefahren. Aufgrund seines Infektes. Ja, und dann hat Danny die 1 übernommen, wenn Roche zum Beispiel draußen war. Da war so ein bisschen Probleme für die Umstellung. Also Danny hat das super gemacht. Und ich finde, da haben wir auch in der Woche eine super Vorbereitung auf das Spiel gehabt und wie wir in verschiedenen Rollen und Positionen das machen. Im Endeffekt waren wir dann aber ziemlich klein auf Dauer. Und dann haben die uns halt 22, am Ende waren es glaube ich 22 Offensive Rebounds geholt. Und wenn die 22 mal eine zweite Chance bekommen, ist es super schwer, vor allem auswärts, das Spiel dann noch zu gewinnen. Aber trotzdem fand ich auch, dass wir wieder einen Step nach vorne gemacht haben, wie wir es irgendwie über die Vorbereitung immer gemacht haben. Und deshalb fand ich auch, dass wir uns als Team eigentlich stolz darauf sein können. Vor allem auf die erste Halbzeit, die ich noch besser fand als die zweite Halbzeit. In der zweiten, dann manchmal hat man gemerkt, da haben sich Fehler eingeschlichen. Aber es war vielleicht auch der Ermüdung geschuldet. Aber ja, wie Joe gesagt hat, ich bin auch stolz auf die Entwicklung von der Mannschaft. Und Wollmestedt als erstes Auswärts natürlich auch ein harter Brocken.
Was würdest du denn sagen, weil du sagtest, gute Entwicklung auch gemacht innerhalb der vergangenen Wochen. Wo hat man diese Steigerungen gesehen? In welchen Aspekten?
Ich denke, in den Abläufen von den Sets. Also am Anfang sind wir immer nur die Sets gelaufen, um sie zu laufen, ohne jetzt wirklich zu gucken, können wir da ein Layup draus holen oder können wir da für den Dreier gucken und für die Stärken von den Spielern. Am Anfang sind wir einfach nur durchgelaufen. Und vor allem defensiv. Also natürlich hatten wir immer noch Fehler drin. Ich denke, ein komplett perfektes Spiel wirst du nie spielen. Aber defensiv war auf jeden Fall mehr Aggressivität drin. Und in unserer Transition haben wir mehr Tempo reinbekommen, sodass wir uns bessere Würfe rausspielen konnten. Ja.
Ja, ihr habt jetzt gerade auch schon die Offensiv-Rebound-Problematik dann angesprochen, dadurch, dass ihr eben so klein wart. Du hast ja auch dann 23 Minuten gezockt, warst dann schnell für den verletzten Kevin drauf. Wie kann man das irgendwie kompensieren, wenn man eben klein spielt, dass man dann trotzdem irgendwie ja, den Rebound kontrolliert? Oder muss man da dann einfach generell einfach was abgeben und muss dann versuchen, das irgendwie anderweitig auszugleichen?
Ich glaube tatsächlich, Chris hat es angesprochen, es waren jetzt um und bei 20 Offensiv-Rebounds und dafür gibt es am Ende des Tages nicht wirklich eine Entschuldigung. Also auch wenn wir kleiner sind, müssen wir in der Lage sein, unsere Männer auszuboxen. Und wenn das jeder kontinuierlich macht, über 40 Minuten, dann lässt man keine 20 Offensiv-Rebounds zu. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir unsere Größe am Ende des Tages dann doch recht zu unserem Vorteil nutzen können, gerade in der ersten Halbzeit. Wir haben sehr aggressiv gespielt. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, gerade in der Defense. Chris hat es angesprochen. Wir haben wieder einen Step nach vorne gemacht. Ich glaube, wir waren in der Lage, Wollmestedt wirklich über weite Teile des Spiels unter sehr großen Druck zu setzen. Wir waren immer da, wir waren immer aktiv und haben dementsprechend deren Offensivspiel deutlich schwerer gestaltet. Wie gesagt, am Ende des Tages sind es zweite Chancen, die tatsächlich generiert wurden, die wir nicht zulassen dürfen. Aber am Ende des Tages haben wir Wollmestedt auch über weite Strecken zu sehr schwierigen Würfen gezwungen. Und wie gesagt, wir beide haben es angesprochen, stolz, darauf kann man stolz sein, muss natürlich aber trotzdem parallel immer sehen, dass wir, wie gesagt, auch selbst diese 22, 21, 20 Offensiv-Rebounds verschuldet haben und dass das nicht passieren darf.
Ja. Diese Aggressivität, die du jetzt auch angesprochen hast, Joe, die hat man auch gesehen. Ihr habt sehr, sehr viele Ballverluste auch produziert. Sei es jetzt wirklich Fehlpässe, vielleicht auch ein paar Schrittfehler dabei gewesen. Aber ich glaube, am Ende waren es 17 Turnover, die ihr forciert habt. Mhm. Ist das auch etwas, wo der Fokus drauf liegt? Etwas, das ihr machen könnt aufgrund dieser fehlenden Größe, dass ihr so mehr Druck aufbauen könnt?
Ja, ich glaube, das gehört zu Tonis Philosophie als Trainer dazu, dass wir super viel Druck aufbauen und dann vielleicht auch mal doppeln oder super viel den Point Guard unter Druck setzen, sodass der den Ball abgeben muss und dass sie gar nicht so richtig in ihr Setplay reinkommen. Ich glaube, das gehört zu Tonis Zielen dazu, wenn man in so ein Spiel reingeht. Das haben wir eigentlich auch ganz gut gemacht. In der ersten Halbzeit besser als in der zweiten, weil ich glaube, da waren wir auch einfach noch fitter und frischer im Kopf. Also ich glaube, das ist eine logische Erklärung. Aber ja, ich denke, das machen wir ganz gut und das trainieren wir auch eigentlich jeden Tag im Training. Das heißt,
zweimal.
Ja, das machen wir jeden Tag im Training und deshalb ist das ein Muss, glaube ich. Das will Toni sehen und das freut ihn, glaube ich, auch wenn wir mal ein, zwei Turnover mehr forcieren. Genau.
Ist das dann jetzt auch einfach der Anreise geschuldet und den Problematiken, die damit jetzt einhergegangen sind, dass die Beine da vielleicht irgendwie ein bisschen schwerer dann waren? Oder ist das einfach generell der Spielverlauf, die kleine Rotation mit den Verletzungen, dass man deswegen dann diese in den Intensität vielleicht auch nicht über die ganzen 40 Minuten bringen kann?
Nee, also ich glaube, der Anreise ist nicht geschuldet. Also natürlich war es suboptimal, dass wir nur 35 Minuten, 30 Minuten Warm-up hatten und dann auch kein richtiges Huddle in der Kabine. So, natürlich war das blöd, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum wir das Spiel verloren haben oder warum wir am Ende müde waren. Ich glaube, auch an der Müdigkeit hat es nicht gelegen. Also ich finde, wir waren alle fit. Durch die ganze Vorbereitung waren wir auch fit. Und insgesamt hat man aber trotzdem bemerkt, dass, wie gesagt, es kostet Kraft, halt einfach einen größeren auszuboxen. Aber ich glaube, du hast auch was falsch gemacht, wenn du nach 40 Minuten sagst, das war nicht anstrengend.
Mhm. Ja. Was sind denn so die Learnings, die ihr jetzt dann da rausgenommen habt, mit Blick auch auf das nächste Spiel, das jetzt dann am Samstag wartet?
Ich kann starten. Ich fange mal erstmal mit einem positiven Learning an. Und zwar haben wir definitiv gesehen, dass die Philosophie, die unser Coach uns von Tag 1 in der Vorbereitung mit an die Hand gegeben hat, fruchtet. Ich glaube, man hat sehr viele positive Dinge gesehen, die wir umgesetzt haben. Und das ist tatsächlich eine Lehre, dass jeder Zweifel, und das ist vollkommen normal, dass bei 12 verschiedenen Individuen beziehungsweise 14, dass jeder mal denkt, ah ja, vielleicht ist das ein bisschen, das ist tatsächlich, wir können alle mit einem großen Selbstbewusstsein an einem Strang ziehen, weil diese Philosophie funktioniert und wir können auf diese Art und Weise in der Pro B Spiele gewinnen. Das war für mich das größte Learning und das die größte positive Erkenntnis. Als nächstes wäre dann tatsächlich, wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, deshalb will ich es nur anreißen, ist das Rebounding. Auch da geht es einfach wieder darum, dass wir alle an einem Strang ziehen und wir alle ausboxen und es nicht reicht, wenn eine Person oder zwei Personen einen super Job unterm Korb machen, oftmals sind es dann die Big Guys, sondern es sind tatsächlich alle 5 Spieler, die im Grunde dafür verantwortlich sind, dass wir gemeinsam erfolgreich rebounden und unterm Strich erfolgreich Basketball spielen. Um es knapp zu halten, sind das die beiden Learnings.
Wie siehst du das, Chris?
Ich sehe das ähnlich. Also das Rebounding ist, glaube ich, das offensichtliche Learning, wenn du auf den Statistikbogen guckst, weil du einfach 22 Offensiv-Rebounds kassiert hast. Und dazu gehört halt, dass wir alle an einem Strang ziehen, auf derselben Page sind. Weil, wie gesagt, es reicht nicht, wenn 4 Leute super ausboxen, der eine schläft und dann holt der Mann den Rebound. Das reicht nicht. Deshalb ist es einfach wichtig, als Team zusammen zu rebounden. Jeder nimmt seinen Mann und dann, dass wir schnell rauspushen können aus dem Rebounding. Denn ich glaube, das ist unsere Stärke. Wir sind ein ziemlich schnelles Team, agiles Team. Und auch unsere Big Mans können schnell laufen. Und das sollen sie auch machen. Und ich glaube, dann können wir die öfter finden und mehr Chancen kreieren, bessere Würfe bekommen. Also ich sage nicht, dass unsere Set-Offense nicht gut läuft, aber ich glaube, dass wir in der Transition auch super talentiert sind. Deshalb, das ist so, glaube ich, das Offensichtlichste, was man nach dem Spiel sagen kann. Und defensiv halt ein bisschen mehr an den Gameplan halten. Da habe ich mich auch 2-3 Mal erwischt. Wir hatten da verschiedene Lösungen für deren Plays. Und da hat man einfach zum Beispiel 1-3 Mal verschlafen, wie man das verteidigt. Und dann wirst du natürlich schnell bestraft auf dem Niveau und dann kassierst du einfache Punkte und die darfst du vor allem auswärts bei der Stimmung dann nicht kassieren, die tun weh.
Ja. Ja, Toni sagt ja auch schon, dadurch, dass ihr eben so klein seid, er möchte unglaublich viel rennen auch, ein hohes Tempo haben, um da dann die Defensive gar nicht erst dazu zu bringen, dass die sich anständig formieren kann, während ihr schon wirklich die erste Welle des Schnellangriffs dann auch lauft. Ihr trainiert das ja auch unfassbar viel. Mit Blick jetzt auf das erste Heimspiel, das euch am Samstag erwartet, was sind so die nächsten Herausforderungen für das Team, Chris?
Ja, ich denke, die Herausforderung ist, dass wir unser Spiel über 40 Minuten lang spielen können. Ich glaube, das hat man in der Vorbereitung auch gesehen. Gegen Essen haben wir eigentlich drei Viertel echt guten Basketball gespielt und dann haben wir aber trotzdem das Spiel verloren, weil wir das dritte Viertel so abgeschenkt haben. Ich glaube, da haben wir fast mit 20 Punkten verloren, das Viertel, und dann verlierst du halt so ein Spiel, dass du über 40 Minuten halt konstant das Niveau abrufst oder auch den Gameplan durchziehst, wie du es halt im Training gesagt bekommst. Und ja, ich denke, dass wir unsere Key-Spieler auch in bessere Positionen bringen können, also noch bessere Positionen bringen können und deren Stärken ausnutzen können. Und halt das Rebounding ist, glaube ich, steht auch eins. Und ich glaube, da wird die Woche dran auch hart dran geschuftet.
Was würdest du sagen, wer sind diese Key-Spieler?
Oh, diese Key-Spieler? Ich würde jetzt sagen, das ist vom Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber ich würde sagen, Roche ist ein Key-Spieler, Diante ist ein Key-Spieler, Dani ist ein Key-Spieler, Joe mit seinem Shooting. Aber ja, ich glaube, es gibt, man kann jetzt nicht sagen, der muss unbedingt das in die Position bekommen, sondern ich finde, wir haben eine Qualität im Team, was auch bis zum 10., 11. Mann geht. Und ja, das ist ganz gut.
Wie schaust du auf das erste Heimspiel, Joe?
Ja, erstmal freue ich mich tierisch, wieder in der Matthias-Grothe-Halle spielen zu dürfen. Und ja, gerade bezogen auf das jetzt vergangene Spiel, bin ich einfach der Meinung, dass wir noch besser daran arbeiten können, beziehungsweise noch besser darin werden können, in unsere Plays zu kommen. Ich glaube, unsere Plays sind ähnlich wie unsere Defense geprägt durch sehr viel Tempo und sehr viel Intensität. Und wir brauchen kein langsames nach vorne bringen des Balles, sondern wir haben tatsächlich, ich glaube, 4 bis 5 Spieler auf dem Spielfeld, die ein Play, und so hat Toni es konzipiert, eröffnen können. Und ich glaube, daran können wir noch weiter arbeiten, dass wir den Gegner nicht nur, und in dem Fall jetzt Neustadt, nicht nur defensiv unter Druck setzen, sondern offensiv tatsächlich im Grunde wirklich 40 Minuten defensiv, offensiv die Mannschaft unter Druck setzen. Dass es keinen Raum zum Atmen gibt. Das hattest du eben auch angesprochen, Chris. Das braucht, um es über 40 Minuten quasi konstant spielen zu können. Und ja, dementsprechend stimme ich dir da überein. Sind das die Punkte, wo ich glaube, und ich erwähne jetzt bewusst nicht nochmal das Rebounding, weil darüber haben wir ja jetzt ausgiebig genug gesprochen, dass das etwas ist, woran wir weiterarbeiten können.
Okay. Schauen wir mal auf das Gesamtbild vielleicht auch. Das war so ein bisschen deine Idee, dass wir einmal die Konkurrenz einschätzen in Bezug auf das Playoff-Rennen. Die Playoffs wurden ja von den Kangaroos jetzt beispielsweise verpasst, 2 Jahre in Folge. Dann gib doch mal deine Einblicke in diese ganze Thematik.
Ja, tatsächlich, du hast es eben angesprochen. Das Ganze ist auf meinem, in Anführungsstrichen, Mist gewachsen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich im Nachhinein auch gedacht habe, das gestaltet sich dann doch deutlich schwieriger, als ich gedacht habe. Und im Vorwege habe ich mir jetzt natürlich Gedanken gemacht und habe mich am Ende des Tages dazu entschieden, gar keine 8 Mannschaften zu nominieren, sondern in meinen Augen wird es 4 Mannschaften geben, die oben mitspielen und in meinen Augen wahrscheinlich definitiv und in deren Augen wahrscheinlich auch die Playoffs erreichen. Und eine Mannschaft haben wir am vergangenen Samstag gesehen, das ist Wolmirstedt. Dazu kommt quasi mein ehemaliger Verein Paderborn, die auch ein sehr, sehr beeindruckendes Auftaktspiel am vergangenen Freitag absolviert haben. Darüber hinaus gibt es noch Leverkusen. Ich glaube, mit denen muss man auch rechnen. Das ist ganz klar auch noch eine Mannschaft, die mit nach oben geht. Und ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben Wolmirstedt, wir haben Leverkusen, wir haben Paderborn.
darfst auch auf die Liste gucken, wenn du möchtest. Hab's hier extra neben mich gelegt.
Ich guck mal. Das ist, wie hat man am Anfang gesagt, sehr relatable.
Danke an Lea an dieser Stelle.
Genau, so, jetzt schaue ich mal. Ba.
Und ja. Wir haben ja beispielsweise auch Berlin gesehen, die einen guten Ball gezockt haben zwischenzeitlich.
Genau, da bin ich sehr gespannt. Die nehme ich auf jeden Fall auch in die weitere Auswahl für die Playoffs mit rein. Muss aber tatsächlich sagen, sie haben natürlich viele Abgänge vom letzten Jahr zu verzeichnen, haben sich auch stark eine Neuverpflichtung. Ich glaube, Frederici, der in knapp 20 Minuten 23 Punkte macht, das war sehr beeindruckend. Also da ist sehr viel Potenzial. In dem Rahmen würde ich aber auch direkt Essen mit erwähnen, die jetzt mit 40 Punkten in Itzehoe gewonnen haben. Wir haben dort zwei bekannte Gesichter mit Sam und Ben. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Mannschaft und deshalb komme ich jetzt auch drauf. Du hast die Braves angesprochen und da kommt mir für dieses Jahr halt, wie gesagt, so ein bisschen Essen mit in den Kopf. Ich glaube, letztes Jahr hat niemand so richtig mit den Braves als Aufsteiger, als festen Playoffs-Aspiranten gerechnet. Und ja, ich glaube, dieses Jahr wird Essen so ein bisschen die Rolle von den Berlin Braves einnehmen und wahrscheinlich auch schon relativ früh die Playoffs festmachen. Mhm. Jetzt möchte ich natürlich, Sam, falls du das hörst, keinen Druck in deine Richtung aufbauen. Aber doch, also es ist schon Druck. Also.
Sonst gibt es den Trash-Talk, wenn er das nicht schafft.
So ist es.
Wo siehst du denn deinen Arbeitgeber? Wo siehst du die Kangaroos? Ist das so ein Top-8-Ding? Sehen wir den Verein vielleicht 6 bis 8? Weil ist das dieser erweiterte Kreis? Muss man gucken, wo landet man? Letzten 3 oder so? Ist das jetzt vielleicht wieder so eine Achterbahn-Saison?
Ich glaube tatsächlich, also dieses Thema möchte ich persönlich auch mit meiner Rolle so weit wie möglich weg vom Team halten. Natürlich kann ich hier in diesem Rahmen sagen, dass ich das Potenzial sehe, dass wir ein Playoffs-Team werden. Aber ich glaube, und die letzten 2 Jahre, in denen wir definitiv die Playoffs nicht erreicht haben, wir einfach, ja, ich sag mal, kleinere Brötchen backen müssen und von Spiel zu Spiel denken. Und ich weiß, es ist eine Floskel und man hört es eigentlich immer ungern, aber am Ende des Tages hat Chris es auch gesagt, es geht darum, etwas aufzubauen. Und das tun wir, wie gesagt, von Spiel zu Spiel. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir am Ende des Tages in der Lage sind, und am Ende des Tages ist für mich 1, 2, 3 Wochen vor den Playoffs, dass wir unseren besten Basketball spielen. Und wenn wir konstant so weiterarbeiten, wie wir es bis dato tun, dann werden wir an besagtem Punkt um die Playoffs kämpfen. Aber jetzt zu sagen, wir sind ein fester Playoffs-Aspirant, das bemag ich zu bezweifeln. Aber dass wir das Potenzial haben, da habe ich gar keinen Zweifel.
Wie sieht das bei dir aus, Chris? Hast du irgendwelche Teams, wo du sagst, boah, jo, das ist schon eine hohe Nummer?
Ja, also ich sage ehrlich, ich habe ja nicht so viel Erfahrung oder Ahnung von wie Joe in der Liga. Ist ja auch mein erstes Jahr. Und ich glaube aber, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, was ich mir durchgelesen habe, zum Beispiel, ich würde mitgehen, dass, glaube ich, die Leverkusen, Wolmirstedt, Paderborn, jetzt als Absteiger aus der Pro A, ziemlich, ziemlich gut dabei sind. Ich glaube, wie du gesagt hast, auch den Anspruch haben, wieder aufzusteigen. Und dann gibt's natürlich immer so Teams wie Essen, Berlin Braves, ich glaube, 49ers, also Stahnsdorf, die sind auch gut. Und da muss man immer gucken, ich kann jetzt die Teams schwer bewerten, weil ich zum Beispiel noch nie gegen die gespielt habe. Aber ja, ich denke, wir können auf jeden Fall Playoffs spielen, aber es kann natürlich auch passieren, dass wir nicht Playoffs spielen. Wie halt Joe gesagt hat, muss man von Spiel zu Spiel gucken und nicht vor der Saison sagen, okay, wir wollen jetzt unbedingt Platz 5 oder wir wollen unbedingt Platz 6 oder was auch immer. Sondern muss immer gucken, okay, wie läuft's in der Saison und ist das Ziel zu erreichen oder ist das Ziel nicht zu erreichen? Und ich finde, man sollte nicht mit dem Ziel reingehen und dann jedes Spiel dann denken, oh, scheiße, wenn wir jetzt das verlieren, schaffen wir dann noch die Playoffs oder wenn wir das gewinnen, haben wir dann eine bessere Chance? Ich glaube, da machst du dir persönlich und als Team zu viel Druck. Und wie gesagt, deshalb ist es ganz gut, dass das Thema eigentlich eher ein bisschen zurückgeschraubt werden sollte und dass wir dann von Spiel zu Spiel gucken und das Potenzial der Mannschaft kann, glaube ich, jeder erkennen.
Ja.
Genau.
Man darf dann gespannt sein, was am Samstag so geht. Die Halle wird ja mit Sicherheit für die Premiere rappelvoll sein. Und dann sehen wir da mit Sicherheit auch wieder die nächsten Schritte, die ihr macht. Du hast gerade schon gesagt, Chris, du bist entsprechend hier auch neu im Team. Joe geht jetzt in seine zweite Saison. Was mich jetzt mal so ein bisschen interessieren würde, wie das einfach ist, wenn man neu in diesen Verbund, hätte ich jetzt fast gesagt, reinkommt, was ja jetzt nicht unbedingt der Fall ist, weil das Team ja komplett neu zusammengewürfelt ist. Es gibt ja kaum Leute, die zurückgekommen sind. Aber wenn du jetzt hier neu reinkommst zu diesen ganzen fremden Leuten, mit denen du ja nie zusammen gezockt hast, du bist neu in dieser Stadt, wie schafft man es da, schnell eine Verbindung auch aufzubauen? Weil ich mir denke, das ist ja auch wichtig, dass man vielleicht nicht unbedingt nur mit den Leuten irgendwie klarkommt und sich irgendwie so ein bisschen toleriert, sondern ja auch irgendwie eine gute Verbindung aufbaut, dass man sich richtig gut versteht, vielleicht auch mit dem einen oder anderen in der Freizeit was machen möchte. Wie gehst du dieses Thema an? Beispielsweise, wenn du eine schüchterne Maus bist oder vielleicht auch ein extrovertierter Typ, wie schwer oder wie leicht fällt dir dieser Aspekt, neu in dieses Team reinzukommen?
Ja, also ich finde es erstmal, ist für mich eigentlich relativ leicht gefallen, einfach weil wir super viel in der Vorbereitung mit dem Team, also wir haben zweimal am Tag Training gehabt, du hast super viel Kontakt mit dem Team und kannst die Spieler auch kennenlernen. Dazu hatten wir auch Team-Events, also zum Beispiel einmal in der Kletterwelt war das, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau den Namen, aber auf jeden Fall waren wir zusammen klettern und zusammen essen und das ist natürlich auch dann einfach gut, dass du ein bisschen die Leute kennenlernst, was deren Beweggründe sind, warum sind die jetzt unbedingt in Iserlohn, wo haben sie letzte Saison gespielt, was ist deren Ziel. Und was mir natürlich auch geholfen hat, ist, dass ich halt in der WG dann wohne und damit dann halt zum Beispiel mit denen schon mal direkt eine Bindung habe, wenn ich mit denen zusammen wohne oder wenn ich mit denen zusammen was mache. Genau, am Anfang, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin extrovertiert, ich bin aber auch nicht schüchtern. Ich glaube, am Anfang brauche ich so meine Zeit, wenn ich so 3, 4, 5 Tage, am Anfang bin ich, glaube ich, eher ein stillerer Typ, aber dann, wenn ich mich so eingelebt habe und ein bisschen einschätzen kann, wie die Leute drauf sind, dann rede ich schon ziemlich viel und komme aus mir raus. Deshalb war es für mich jetzt kein großes Problem und ich wurde auch super aufgenommen ins Team. Und ich glaube, es war natürlich dann auch für mich ein Vorteil, dass ich nicht in eine Truppe gekommen bin, wo ich der einzige Neue bin und 11 Leute da schon stehen und dann sagen, okay, das ist der Neue, sondern davon gibt es halt 9 oder 10 Leute, die neu gekommen sind und, glaube ich, mit dem gleichen Gedankengang und der gleichen Herausforderung zu kämpfen haben. Und das hat mir natürlich auch geholfen.
Hast du diese Perspektive denn mal gehabt, dass du einfach als Einziger neu bist? Weil ich hatte, glaube ich, auf Insta gesehen, dass du auch in Amerika gespielt hast. Da denke ich mir, ist man wahrscheinlich dann genau schon am ehesten in dieser Rolle auch.
Genau, das war so ein bisschen die Rolle. Aber ja, also das war so ein bisschen anders natürlich, weil ich da ein Austauschschüler war. Und da ist natürlich, du kommst in eine Truppe, die halt schon 3 Jahre zusammengespielt hat oder 2 Jahre. Dann kommst du neu rein als Austauschschüler und musst erstmal zeigen, okay, welche Rolle habe ich? Was kann ich hier machen, was kann ich hier nicht machen? Und dann natürlich auch mit einem anderen Coach. Und du musst dich natürlich auch finden, weil du kannst natürlich jetzt nicht sagen, okay, ich bin der einzige Neue und wir ändern komplett das Spielsystem und die Philosophie des Teams. Also das ist ja nicht drin. Ja, aber es war trotzdem für mich, also in Amerika haben sie mich halt super aufgenommen. Das war eine super offene Kultur, die mir halt super viel Rückhalt auch gegeben hat. Und es hat mir auch Spaß gemacht, aber so war es natürlich auch nochmal. Also hat beides seine Herausforderung und ist beides auf die eigene Art, glaube ich, ein bisschen tricky. Aber wenn man da richtig rangeht, dann finde ich, solltest du keine Probleme dabei haben und ein bisschen aus dir rauskommst, dann passt das.
Wie geht man das denn dann richtig an? Weil ich denke mir, anderes Land, andere Kultur und du weißt ja auch, dass du jetzt nicht potenziell den Rest deiner Spielerkarriere da verbringst, sondern es ist ja wirklich absehbar, wann du da auch wieder abhaust. Du könntest ja auch sagen, ja, scheiß drauf, ob ich hier jetzt Freunde finde oder ob ich mit den Leuten da gut klarkomme. Was ist so dein Rezept, sag ich mal, um auch anzukommen in einem Team?
Ja, also jetzt in Amerika war ja klar, die wussten ja auch, dass ich wieder gehe. Es war jetzt nicht so, als ich da hingegangen bin und die haben gesagt, okay, wie lange bleibt der jetzt? Sondern es war klar, der bleibt jetzt für ein Jahr, spielt die Saison mit uns. Und mein Vorteil war auch in dem Team, dass halt super viele, also damals wurden sie genannt Seniors, also die ihr letztes Jahr auf der Schule haben, das auch 6, 7 Seniors, das heißt, die spielen auch ihr letztes Jahr auf der Schule. So, das hat mir natürlich einen Vorteil gebracht, weil auch jeder wusste, okay, die gehen auch. Aber ich glaube, also das ist jetzt schwer zu beantworten, wie das eine richtige Strategie ist. Du musst natürlich immer gucken, wie die Leute einen aufnehmen, wie offen die Leute sind und wie die Leute drauf sind. Aber in Amerika waren die super. Also ich war ja nicht der erste Austauschschüler da, sondern die haben auch die anderen Austauschschüler und die wussten natürlich, der braucht vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung. Der hat da die Sprachbarriere, Und dann wurde ich da eigentlich super herzlich begrüßt, vor allem mit dem Coach super viel gesprochen und habe ich mich relativ schnell wohlgefühlt. Und ich wusste ja auch, was mich erwartet, ungefähr, weil mein Bruder hat das Austausch ja auch ein Jahr vorher gemacht und das war natürlich dann auch ein Vorteil für mich, dass ich wusste, okay, man macht das so und so. Aber ich finde, da sollte man sich gar nicht so viel Gedanken machen, sollte einfach ich selbst sein und dann fügt sich das schon.
Jetzt würde ich von mir eher sagen, dass ich vielleicht eher so eine introvertierte Maus bin. Ich glaube, ich würde eher da am Seitenrand stehen und irgendwie auf Anweisungen warten und mit niemandem irgendwie groß quatschen, außer vielleicht mal Hallo sagen. Jetzt bist du ja, Joe, in der Rolle des Co-Kapitäns, hast da ja auch eine gewisse Verantwortung auch, würde ich mal behaupten. Siehst du das so auch in deinem Aufgabenbereich, dafür zu sorgen, dass sich Leute jetzt eben willkommen fühlen und irgendwie so ein bisschen, ja, nicht unbedingt unter die Fittiche nehmen, aber dafür zu sorgen, dass sie auch wirklich ankommen, in diesem Teamgefüge integriert werden?
Ja, auf eine gewisse Art und Weise fühlt man sich verantwortlich, aber tatsächlich muss man am Ende sagen, ist gar keine große Verantwortung auf den Schultern Einzelner, also in dem Fall jetzt bei Ruben oder bei mir, weil sich das tatsächlich über eine Teamdynamik entwickelt. Ich glaube, der Verein hat es dieses Jahr sehr gut gemacht und die ersten Tage mit sehr viel Team-Events, wie Chris es schon angesprochen hat, bestückt. Und dementsprechend war da individuell für mich jetzt gar nicht viel zu tun. Darüber hinaus muss man natürlich sagen, Chris sitzt jetzt hier neben uns. Chris macht es einem auch recht einfach. Also er ist tatsächlich ein sehr, sehr umgänglicher Mensch, der im ersten Moment, du sprichst über introvertiert und extrovertiert. Ich dachte im ersten Moment, er wäre introvertiert. Und ich erinnere mich an unser Teamdinner und dann kommt man das erste Mal in ein Gespräch mit ihm und auf einmal merkt man, oh, der hat ja richtig was zu erzählen. Und der erzählt auch gerne. Ja. Und das war es wirklich, und ich bleibe mal bei dir am Beispiel, war wirklich schön zu sehen. Und es gab auch andere Teamkollegen, die wirklich über Tage, nicht mal Wochen, immer schneller und besser oder mehr aufgetaut sind. Und ja, jetzt, da geht, glaube ich, tatsächlich sehr viel über Späßereien. Und dann entwickelt sich, wie gesagt, tatsächlich über die Teamdynamik recht schnell ein sehr gutes, offenes Verhältnis zu den Teamkollegen.
Was würdet ihr denn sagen, ist das überhaupt wichtig, dass man einen guten Draht zu den Leuten hat, dass man irgendwie auch sogar befreundet ist und irgendwie ein bisschen Zeit vielleicht auch in der Freizeit verbringt? Weil ich erinnere mich beispielsweise, wenn man an Stephen Curry und Klay Thompson denkt, dass da die gesagt haben, ja, wir kommen ja super klar auf dem Court, aber privat treffe ich den Mann irgendwie auch nicht. Der ist zwar nett drauf, aber ja, ich habe hier mein Ding am Laufen und er seins. Und trotzdem funktioniert das ja auf dem Platz. Wie schätzt ihr das ein? Ist das wichtig, dass man eine Freundschaft irgendwie entwickelt oder ist das eigentlich scheißegal, solange man irgendwie weiß, was der andere da draußen vorhat?
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich versteht. Ob man jetzt beste Freund werden muss, ist, glaube ich, ist jedem selbst überlassen und wie gut man sich mit der Person versteht, na klar. Aber wir haben ja auch meistens zweimal am Tag Training. Du siehst die Leute sowieso und deshalb wäre es ja auch einfach blöd, wenn du mit den Leuten nicht klarkommst. Da merkst du direkt, okay, den mag ich nicht und den mag ich nicht. Dann hast du direkt ein schlechtes Gefühl beim Training. Und das, ich finde, das beeinflusst auch die Leistung. Und wenn du zum Beispiel, sagen wir, du spielst im Training 5 gegen 5 und du bist mit 2 Personen im Team, die du nicht magst, und dann sagst du, okay, den passe ich jetzt nicht, den Ball, oder das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und ich finde, man muss da schon einen gewissen Grad erreichen, in dem man sich versteht. Ob man jetzt beste Freunde werden muss, das, glaube ich, hat jeder selbst zu entscheiden. Und ich glaube, es ist auch mal gut, wenn man nach gefühlt 10-mal Training die Woche auch eine Zeit haben, wo du dich alleine beschäftigen kannst und mit deiner Familie reden kannst oder was auch immer. Aber so wie ich das auch wahrgenommen habe, komme ich super mit jedem aus dem Team klar. Und ich finde das auch wichtig für die Teamleistung und am Ende, dass alle an einem Strang ziehen. Ja, und ich finde, das läuft bisher ziemlich gut.
Wären wir jetzt keine besten Freunde?
Ich dachte, wir sind schon beste Freunde.
Oh. Also, du hast doch gerade eben gesagt, wir müssen nicht beste Freunde werden.
Ja, müssen. Dürfen natürlich. Das natürlich immer.
Bin ich ja erleichtert.
Wie siehst du das, Joe? Du hast ja ein paar Jahre mehr Erfahrung auch auf Vereinsebene.
Danke, dass du mich wieder auf mein Alter ansprichst.
Digga, ich bin 7 Jahre älter als du. Also was soll ich dann sagen?
Das hast du jetzt gesagt. Ja, wie sehe ich das? Tatsächlich ähnlich. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man eine funktionierende Teamchemie hat, gerade in der Halle beziehungsweise während der Trainingseinheiten. Und da ist es Grundlage, dass ich gerade, ich sag mal, die Atmosphäre im Lockerroom, also in der Umkleidekabine, eine gute ist. An alle Fans, ist fabelhaft bei uns. Also ich habe selten so viel gelacht wie bei uns im Lockerroom, wo der Herr da drüben nämlich auch seinen Teil zu beiträgt. Natürlich lachen wir nicht über dich, sondern mit dir.
Genau.
Nein, also tatsächlich sehe ich es, wie gesagt, genauso wie du. Wir müssen nicht beste Freunde sein, auch wenn Chris und ich das jetzt sind. Aber
seit diesem Podcast, wir bringen Leute zusammen.
Danke euch.
Genau. Aber ich merke gerade, wir haben ja jetzt gerade so einen richtigen Comedy-Schub. Ja? Also das ist ja
muss auch mal sein.
Auszuhalten. Nein, also wir müssen nicht beste Freunde sein. Man muss nicht tagtäglich was abseits des Feldes machen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, sich auf einer intensiveren Ebene privat kennenzulernen. Auch einfach, um den Menschen auf dem Spielfeld besser kennenzulernen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn ich weiß, dass, jetzt kommen wir wieder auf introvertiert, extrovertiert, impulsiver, eher ein bisschen zurückgezogener. Und da kommt die Rolle als Co-Captain vielleicht ein bisschen zum Tragen. Ist es mir sehr wichtig zu wissen, okay, wie reagiert denn jetzt mein Mitspieler, wenn er gerade eventuell unzufrieden mit sich ist oder unzufrieden mit einem Teamkollegen, was auch vollkommen normal ist. Und da ist für mich einfach die grundlegende Basis, eine gute Beziehung auch abseits des Spielfelds aufzubauen.
Um dann eben auch zu wissen, wie muss ich Chris jetzt anpacken in der Situation oder wie muss ich vielleicht mit Joe reden, wenn er jetzt gerade irgendwie ein bisschen
genau.
Ob ich daherkomme.
Ich glaube, wir kennen das alle aus dem Berufsleben. Der eine geht wunderbar mit lauter, sehr direkter Kritik um. Und es gibt Spieler, die sofort zumachen und mit denen du dann dementsprechend, da kommst du auf diese Art und Weise nicht wirklich weiter. Und ich glaube, das kriegst du rein durch eine beruflichen Beziehungsebene, kriegst du das nicht hin. Also da muss man ein bisschen reingehen, um wie gesagt zu verstehen, wie man mit jedem Einzelnen kommunizieren kann.
Würdet ihr denn dann sagen, es gibt ja immer Leute, mit denen versteht man sich irgendwie ein bisschen besser und mit den anderen jetzt nicht unbedingt schlechter, aber sagen wir mal sehr gut und gut mit anderen, dass man dann natürlich auch aufgrund der Größe des Teams, aufgrund der, ich sag mal, Auswahl an Menschen, mit denen man potenziell Zeit verbringen könnte, dass es dann auch überhaupt nicht kontraproduktiv ist, wenn man sagt, ey, hier gibt's jetzt dieses Vierergrüppchen, das macht irgendwie total viel zusammen, die treffen sich irgendwie viermal die Woche und zocken irgendwie einen aus oder gehen irgendwie einen trinken oder sowas, dass das völlig egal ist, wenn sich Grüppchen bilden, weil man ja trotzdem irgendwie so ein grundgutes Verhältnis zum Rest hat?
Ja, also ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass du erstmal ein gutes Verhältnis zu jedem hast, aber ich finde jetzt nicht, dass sich bei uns jetzt Gruppen gebildet haben oder ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube auch, dass es nicht gut ist, wenn jetzt die vier Leute immer nur mit den gleichen, also wenn du immer nur in der gleichen Gruppe etwas machst und was unternimmst. Aber das ist jetzt auch gar nicht der Fall. Und ich glaube, wir sind alle auch mal froh, wenn wir nach so einem Training alleine runterfahren können oder nach zweimal Training am Tag. Aber ich finde, jeder weiß ja auch, es kann jetzt nicht sein, dass wir in der Zwölfergruppe jetzt rausgehen und jeden Abend was machen oder jeden Tag mal rausgehen. Ich glaube, das weiß ja auch jeder. Wir sind alles erwachsene Menschen, wo wir wissen, okay, es wird nicht so sein, dass wir alles als Team zusammen machen. Und ich finde, da muss man auch ein bisschen tolerant sein und es akzeptieren, dass zu sagen, okay, jetzt machen die vier was und am nächsten Mal machen wir vier halt was.
Ich bin schon immer eifersüchtig, muss ich sagen. Also Chris macht sehr oft ohne mich was.
So viel zu beste Freunde.
Ja.
Jetzt habt ihr uns hier exposed auf dem Podcast.
Auf der Couch, falls ihr jetzt hier darüber reden wollt.
Nee, aber wie
willst
gesagt.
Du dich hinlegen?
Nee, wie gesagt, die Gruppen haben sich jetzt nicht gebildet und ich finde, jeder kommt mit jedem klar und da hat der Verein und das Team und die Spieler an sich alle haben alle ihren Teil beigetragen. So. Und ich bin ziemlich happy damit. Ja.
Was würdet ihr denn sagen, was bringt ihr selber zum Thema Teamchemie denn rein?
117er Score.
Ja, viel Humor. Ich würde sagen, es ist super viel. Wir lachen super viel in der Kabine und ich denke, wir haben alle, alle viel Humor, der dann am Ende auch ausgeschöpft wird. Wenn du zusammen lachst und die Zeit hast und danach im Training nochmal 10 Minuten länger bleibst, um einfach mit den Jungs zu quatschen oder auf andere Leute wartest und dann einfach mal fragst, wenn ich zum Beispiel mein erstes Jahr in Iserlohn, wie ist denn das, wenn wir morgens zum Beispiel ein Sponsoren-Event haben, wie läuft das ab oder wie läuft das nächste Training ab, du kennst ja Toni schon ein bisschen und so weiter und so fort, wo du ein bisschen quatscht, das hilft einfach allgemein sehr gut. Das hilft allgemein, das macht einfach Spaß und zusammen lachen ist, glaube ich, immer gut und hilft der Seele.
Kriegen wir noch eine Auflösung, was es mit dem 117er-Score auf sich hat?
Nicht heute.
Och. Die Leute vom Teamwork, die wissen, wovon wir sprechen. Das ist unser Physio- und ja, sportmedizinisches Team. Und der Chris hat da einen ziemlich guten Score rausgehauen. Und er ist einfach eine Maschine.
Ich sag gar nichts.
Er wirkt auch sehr bescheiden jetzt.
Ja, Menschen mit einem 117er-Score sind einfach...
Das, Joe hat da einfach seinen eigenen Witz draus gemacht.
Den Score. Wie, mein eigener Witz?
Das, ja, ich habe gesagt... Du kamst
zu mir und hast gesagt, ey Joe, ich habe...
Nein.
Unter die Nase gerieben.
So. Nein. Ich habe gesagt, Chris, isst doch mal ein bisschen weniger. Und dann muss ich sagen, dann muss ich mich verteidigen. Muss ich mich verteidigen, dass ich ein bisschen weniger esse.
Ist das schon Mobbing, Joe? Und das als Co-Kapitän? Ich weiß ja nicht, was ich davon halten
soll. Nein, also ich meine... Kommen wir mal wieder aufs Wesentliche. Du hast ja gefragt, wie jeder so seinen Teil dazu beiträgt. Also was Chris gesagt hat, viel lachen und dann, ich sag mal, sich gegenseitig auch mal auf die Schippe nehmen. Ganz wichtig, sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, da haben wir sehr viele dabei. Uns beiden würde ich jetzt dazu zählen. Und ja, so entwickelt sich das dann im Grunde. Und wie gesagt, ja, offen sein, lustig und am Ende des Tages eine gute Arbeitseinstellung haben. Das tatsächlich auch darf man nicht vergessen, wenn man nämlich am Ende des Tages sieht, man macht Späße im Umkleideraum und man geht raus aufs Spielfeld, man muss trainieren und man merkt, okay, wir schalten alle um und jetzt wird gearbeitet. Ich glaube, das ist schon fast mit das Wichtigste, damit überhaupt dieser Spaßcharakter authentisch auch weiterhin im Lockerroom Bestand haben darf.
Würdet ihr sagen, das ist schwierig, so diesen Schalter umzulegen und dann diese Seriosität an den Tag zu legen im Training, anstatt da jetzt noch so ein bisschen weiter rumzublödeln, einfach weil man ja mit Leuten zusammen ist, mit denen man sich gut versteht, mit denen man ja auch diese Späße machen kann?
Ja, also ich denke am Anfang, so wenn du das ersten ein, zwei Mal machst, dann merkst du, okay, da kann man vielleicht noch ein paar mehr Späße machen. Und dann merkst du schon, vor allem meiner Meinung nach ist Tonis Training so anstrengend, da kannst du nebenbei gar nicht so viel rumalbern. Da musst du immer, wenn du Pause hast, musst du Luft holen und was trinken. Und da kannst du gar nicht so viel rumalbern. Und dann bist du relativ froh, irgendwann nach anderthalb Stunden, zwei Stunden, dass das Training vorbei ist. Und dann ist wieder so, okay, Training ist vorbei, wir können wieder ein paar Späße machen, wir können wieder über morgen reden und so weiter und so fort. Aber zur Trainingszeit sollte das Training zählen. Und ich finde, das weiß auch jeder, der damit die Späße macht und sich gegenseitig auf die Schippe nimmt, das weiß jeder, dass dann am Ende der Spaß zurückgestellt werden muss im Training und dass es dann halt auch einfach Arbeit ist.
Ja. Ja.
Also im Training spreche ich nicht über 117er Scores.
Ich glaube, das würde Toni auch nicht gefallen.
Nee. Dann läufst du erstmal eine Runde extra.
Das ganze Team.
Verdammt. Da wirst du gemobbt für die Scheiße.
Das werde ich jetzt auch schon.
Ja, wir haben auch noch ein paar Zuhörerfragen bekommen. Ein Klassiker darunter ist auf jeden Fall für die Neuankömmlinge immer, Chris, wie gefällt es dir denn hier in Iserlohn? Weil du bist ja jetzt auch schon ein paar Wochen hier, hast vielleicht die ein oder anderen Eindrücke auch sammeln können, wohnst ja hier entsprechend auch in der WG. Wie ist es?
Ja, also die Frage habe ich jetzt, glaube ich, schon 100 Mal beantwortet, aber...
100 Mal glaube ich nicht. Hast du mitgezählt?
Bis 117 muss er.
Ich habe bestimmt in einer Range von 20 zu 70 ist alles möglich. aber es ist natürlich immer so eine Basic-Frage zum Start von der Konversation. Mir gefällt Iserlohn eigentlich sehr gut. Also es ist natürlich eine Umstellung zu meiner Heimatstadt Göttingen. Vor allem, weil es hier ja keine jetzt große Universität gibt. Und man merkt, okay, man sieht, also für mich persönlich, ich sehe weniger junge Menschen auf den Straßen als in Göttingen. Aber mir gefällt so das Umfeld von Iserlohn sehr gut, dass es nicht zu groß ist, aber auch irgendwie nicht zu klein. Du hast alles dabei. Und mir gefällt es natürlich auch sehr gut, dass der Wald hier drumherum ist, wo man dann auch mal einen Spaziergang machen kann, wo man mal runterfahren kann. Und der ist ja direkt dann bei mir. In der Tür kann man schon, bei mir hinter der Tür kann man direkt mal einen guten Spaziergang machen. Da ist direkt ein Stückchen Wald und das gefällt mir sowieso sehr gut. Also nicht zu groß, nicht zu klein. Und die Leute haben mich bisher sehr herzlich aufgenommen. Warum lachst du jetzt so?
Nichts.
Ja. Eine Frage ging auch an Joe. Du warst ja nicht immer hier in Iserlohn, wie wir gerade schon festgestellt haben. Deine Stationen waren ja eben unter anderem Paderborn, Itzehoe und so weiter und so fort. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, tut mir leid. Also wir werden auch keine besten Freunde mehr, wenn ich das nicht mehr weiß von dir. Aber wie ist es?
Schon okay.
Es tut gleichmäßig
weh. Platz ist auch besetzt.
Ist so, danke. Du bist ein schlagfertiger Typ.
Wir gehen gleich noch ins Gym und dann gucken wir. Dann knubbeln wir das da aus. Wer 117
Chris, hat. Gehst du noch mal ins Gym? Wir arbeiten an dem 117er Score.
Das passt schon. Heute Morgen einer den Abend. Ich kann jetzt kann ich nicht machen.
Ah, okay. Aber Joe, jedenfalls, wie ist das denn als Auswärtsteam hier zu zocken?
Okay, jetzt ist natürlich naheliegend, dass ich jetzt eine vorgefertigte Antwort parat habe und sage, es ist wunderbar. Es ist aber tatsächlich nicht vorgefertigt und weil ich sagen muss, sondern es war tatsächlich immer eine der Lieblingshallen, in die ich gefahren bin, weil einfach die Stimmung tatsächlich bombastisch ist, die Halle ist immer voll und als Auswärtsteam macht es natürlich auch Spaß, eine, Auswärtsfans zum Schweigen zu bringen und dementsprechend war tatsächlich für mich Iserlohn immer ein sehr, sehr, also es war ein Highlight über die Saison hinweg und ja, wahrscheinlich auch mit ein ausschlaggebender Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte sie nicht nur zum Schweigen bringen, sondern ich möchte sie auch zum Jubeln animieren.
Wie hat sich denn dieser Eindruck gegebenenfalls jetzt geändert in dem einen Jahr, dass du jetzt schon hier bist?
Also der Eindruck, dass wir hier eine hervorragende Kulisse haben, eine der in meinen Augen größten und stimmungsvollsten Hallen der Liga. Daran hat sich nichts verändert. Tatsächlich finde ich es mittlerweile schön, dass man zu einzelnen Personen, die tatsächlich immer in der Halle sind, einen gewissen Kontakt schüren konnte. Ich glaube, es ist bei der Menge an Menschen immer was Tolles, wenn man trotzdem immer dieselben Personen an demselben Platz sieht und man irgendwann ohne ein Wort mit den Personen gewechselt zu haben, so einen kleinen Blickaustausch hat und sagt, ah, da ist man wieder. Ich sag mal, jeden zweiten Samstag über einen dicken Daumen sieht man sich hier. Wie gesagt, das ist für mich einfach, es ist nicht mehr nur eine atemberaubende Atmosphäre, sondern für mich in diesem Jahr auch eine familiäre Atmosphäre geworden.
Das klingt cute.
Ja, so bin ich. Das kann Chris bezeugen.
Oh, natürlich. Ihr Besties, macht mich noch weiter neidisch. Dritte Frage, wenn nicht Basketball, welche Sportart dann, Chris?
Liegt auf der Hand bei mir. Also was ich mir gerne angucke, ist American Football zum Beispiel, aber spielen tue ich am liebsten Fußball. Ich habe auch vorher Fußball gespielt, bevor ich mit Basketball angefangen habe. Hat vielleicht mal jedes Kind Fußball gespielt. Aber Fußball macht mir immer Spaß. Ich bin super Fußball interessiert. Viele meiner Freunde, Homies spielen auch Fußball und da gucke ich mir auch viele Spiele an und allgemein auch die Bundesliga oder Champions League, das sind eigentlich Pflichttermine.
Ja. Nicht Powerliften?
Nein. Mache ich auch gerne, aber man muss Prioritäten setzen und Fußball war bei Basketball, also bevor ich Basketball gespielt habe, für mich die Eins und jetzt nach Basketball kommt eigentlich direkt Fußball. Ist eine basic Antwort, aber...
Ja, aber es ist halt auch...
Man muss ehrlich sein, ne?
Ja. Es ist ja auch Sportart Nummer Eins in Deutschland, muss man ja auch leider noch sagen.
Auf der Welt wahrscheinlich, ne?
Vielleicht auch das tatsächlich, ja, aber ja, dann ist das, glaube ich, nicht so überraschend, wenn du Fußball auf die Eins packst.
Ich glaube auch nicht.
Wie ist das bei dir?
Naja, das Problem bei mir ist, dass ich...
Alt bin.
Danke. Dass ich bei anderen Sportarten, also ich bin tatsächlich sportlich eigentlich recht unbegabt. Also was bedeutet... so wirklich betreiben ist schwierig. Ich könnte jetzt vielleicht Tennis erwähnen, wo ich mich nochmal sehen würde. Aber tatsächlich eine Alternative zum Basketball gab es für mich nie wirklich. Nicht so wie bei Chris, der mal Fußball gespielt hat. Ich interessiere mich tatsächlich für amerikanische Sportarten. Also Football ist was ich mir gerne anschaue. Und bei den Olympischen Spielen jetzt und auch bei den Paralympischen Spielen hat es mir wieder gezeigt, was für tolle und wie viele tolle Sportarten es gibt. Und ja, aber wirklich festlegen kann ich mich nicht. Also da würde ich irgendeiner Sportart nicht gerecht werden.
Okay, diplomatisch nehme ich. Kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Dream Team schimpft sich das Ganze. Darfst dir folgendes Szenario vorstellen. Du musst auf den Platz mit vier anderen Dudes und trittst gegen irgendjemanden an, den du noch nicht kennst. Aber du musst ein Team zusammenstellen, mit dem du glaubst, yo, damit rasiere ich hier auf jeden Fall. Ich gehe mit dem Sieg auf jeden Fall vom Platz runter. Du darfst wählen, wen du willst, egal ob irgendwelche NBA-Stars, Legenden oder sonst was in ihrer Prime. Wer steht mit dir auf dem Feld?
Die Frage ist, wenn ich jemanden nehme, darf Joe den dann auch nehmen? Oder muss er einen anderen nehmen? Oder ist das jetzt ein Draft oder darf ich mir ein Team sagen? Sonst macht er mir wahrscheinlich,
das nicht kompliziert.
Sonst macht er mir wahrscheinlich, genau. Nach. Sonst macht er mir wahrscheinlich nach.
Dann stelle ich auch nochmal so eine Frage. Muss ich denn spielen? Kann ich mich auch benchen?
Kann ich mal, wenn ich die ganze Stelle Welt nehmen?
Ja, okay.
Nein, also mach's nicht komplizierter.
Ja, okay, dann lege ich es dann, liegt ziemlich auf der Hand, auf der 1 würde ich Stephen Curry nehmen. Bester Shooter of all time. Dann auf der 2 Michael Jordan, auf der 3 LeBron James und auf der ich würde auf der 3 spielen, auf der 4 LeBron James und auf der 5 würde ich Shaq spielen.
Welche Rolle nimmst du dann ein im Team?
Den Passer. Den Passer und den hoch und runter laufen.
Gib mir den Ball und dann raus aus dem Weg.
Genau, ich nehme den Jungs keine Würfe weg. Am Ende zählt der Teamerfolg und mit dem Team ist der Teamerfolg garantiert.
Was glaubst du, Joe? Kannst du eigentlich einpacken, oder?
Ja, jetzt finde ich, ist die Frage, die Chris gestellt hat, wird doch nochmal relevant. Das ist natürlich doof, jetzt so ungefähr die gleiche Mannschaft. Also ich habe auf jeden Fall eine Veränderung. Also tatsächlich, wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, würde definitiv Steph Curry auch bei mir auf der 1 stehen. Auf der 2 würde ich dann tatsächlich, Toni, hör jetzt genau hin, Kobe Bryant.
Oha. Toni hat eine Herzattacke.
Ja, der richtet sich jetzt auf und sagt, oh, das kann nicht sein. Aber doch. Also es ist Kobe. Ich muss mich jetzt spielen lassen. Ne? Aber dann würde ich mich auf der 3 spielen lassen. Ich glaube, ich spiele auf der 4. Nee.
Als würdest du ja gegen LeBron James spielen, auf meinem Team.
Ich glaube, das Crossmatch ist sowieso, dass ihr beide einander verteidigt. Was du denn jetzt
meint? Also, hallo?
Ich wollte es dir nur sagen, nur dass du es nochmal im Kopf hast.
Wer hat denn eigentlich gesagt, dass wir gegeneinander spielen?
Das fiel mir jetzt gerade spontan ein.
Ach, das hast du dir geplant. Jetzt wirklich aus... Achso, okay. Ja, dann spiele ich auf der 3. Du spielst auch auf der 3, ne?
Ja, gut.
Ich spiele auf der 3. Auf der 4, weil du jetzt natürlich LeBron gewählt hast und weil ich Toni erneut ärgern möchte, nämlich Kevin Durant. Und auf der 5, Shaq ist natürlich eine Hausnummer.
Das stimmt.
Diante Bar.
Oha. Schleimer erstens, aber hey. Interessant, deutlich schneller auf jeden Fall. Also ich sehe Shaq jetzt nicht unbedingt
Diante verteidigen. Ich kann dir erklären, warum.
Los geht's.
Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Shaquille O'Neal tatsächlich in deinem Team auf der 5 spielen würde, dann hätte der so überhaupt gar keine Lust, Diante die ganze Zeit übers Feld hinterher zu rennen. Was bedeutet, und das traue ich Steph Curry zu, ist ja mein Point Guard, der wirft den Ball einfach immer nur nach vorne. Und ja, natürlich werden wir Punkte gegen Shaq kassieren, aber ich hätte jetzt jeden anderen Big Man wählen können und er würde auch gegen ihn scoren und deshalb nehme ich Diante. So, und jetzt darfst du diesen Schleimer-Kommentar auch gerne wieder zurückziehen, weil ich finde, ich habe das argumentativ hier ganz gut belegen können, warum das eine gute Entscheidung ist.
Hast du super gemacht.
Dankeschön.
Wie geht das Match ab denn zwischen euch einfach aus, das 1-gegen-1? Also du sagst zwar, Chris, yo, ich passe hier einfach nur den Ball, aber vielleicht landet er doch mal bei dir und du siehst, ey, ich habe Joe einfach jetzt vor der Nase, ich könnte ja jetzt mal.
Das würde ich nicht machen, aber ich wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich Ärger von meinen Teamkollegen bekommen. Die sind ja da, um den Ball in den Korb unterzubringen. Ne? Aber wenn das Matchup so aussieht, ich denke, es geht ausgeglichen aus. Joe wirft am liebsten Dreier, das ist natürlich ein Punkt mehr. Aber dann...
Work smart, not hard.
Genau, aber ich glaube, ich würde einfach den Ball inside zu Shaq passen jedes Mal. Und dann, wenn die doppeln, dann steht draußen Curry, Jordan oder LeBron. Oder LeBron spielt 1-gegen-1. Ich habe da schon einen gewissen Gameplan, wie wir das Spiel nach Hause holen.
Wie ist das mit dir, Joe? Suchst du wenigstens das Matchup dann gegen Chris oder passt du auch die ganze Zeit nur?
Also, ich würde da jetzt keine großen Spielanteile meiner Person in dieser Konstellation sehen. Und tatsächlich glaube ich auch, dass selbst wenn es mal zu einer One-on-One-Situation mit Chris geht, kommen sollte, dann würde ich doch die Option wählen, Steph Curry oder Kevin Durant den Ball zu geben. Und der kann dann da seine Sachen machen. Also ja, und wenn es dann doch mal dazu kommt, dann glaube ich, würde ich von außen attackieren, beziehungsweise ja, werfen. Und Chris würde Bully Ball spielen und mit seinem 117er Score mich in Richtung Smile und am Korb drängen. Und dann
wird wahrscheinlich so ablaufen, ja.
Genau. Und danach holt Diante Bar den Rebound gegen Shaquille O'Neal.
Ihr habt es hier zuerst gehört. Das klingt ja erstmal nach einem guten Team, würde ich sagen. Bin gespannt, was eure Teamkollegen sich dann auch einfallen lassen. Vielleicht müssen wir dann hinterher einmal nochmal eine Abstimmung machen im Internet, wer jetzt da tatsächlich dann den besseren Kader zusammengestellt hat und am Ende gewinnt. Ich glaube, ihr seid ja überzeugt, dass ihr auf jeden Fall als Gewinner vom Feld gehen werdet. Alles andere wäre jetzt auch ein bisschen schwierig. Aber damit kommen wir auch dann zum Ende von Folge 1. Also herzlichen Dank, dass ihr reingehört habt. Hier noch einmal der Appell, falls ihr das Ganze lieber sehen wollt, um die hübschen Nasen hier zu meiner Rechten auch sehen zu können, dann schaut auf YouTube vorbei, auf dem Kanal der Iserlohn Kangaroos. Um keine News zu verpassen, empfehle ich euch Social Media, einerseits IKZ Online oder eben auch die Iserlohn Kangaroos. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schickt uns eine Nachricht, knallt irgendwas in die Kommentare. Wir lesen uns das durch, sammeln das Ganze. Und ansonsten werdet ihr wieder eine Zuhörerfragen, einen Aufruf entsprechend finden. So rum, jetzt fange ich auch schon an zu stottern. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wie immer, jeden Donnerstag vor den Heimspielen wieder. Macht's gut. Ciao.